Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und den schwierigen Löscharbeiten in Brandenburg. Die Waldbrände halten die Feuerwehren in Atem. Wir berichten über zwei Untersuchungsausschüsse, die noch mal mehr über die Terrorgruppe NSU herausfinden sollen. Und wir besuchen Stuttgart. Dort gibt es neue Pläne rund um das Bahnprojekt Stuttgart 21 und daher auch neue Proteste. Guten Abend. Auch wenn wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 strömt, die Auslastung liegt derzeit laut Bundesnetzagentur bei nur 40% und keiner weiß mit Sicherheit, wie lange Russland überhaupt noch liefert. Da ist klar, Deutschland sollte autarker werden und gleichzeitig umweltfreundlicher, denn auch der Klimawandel schreitet mit Sicherheit voran. Wir müssen uns beeilen, sagen die Fachleute. Es gibt viele Ideen, wie zum Beispiel die Abwärme von Hochleistungsrechnern zu nutzen. In der Region Rhein-Main stehen ca. 60 solcher Mammutrechner und die verbrauchen mehr Energie als der Frankfurter Flughafen, an dem vor Corona-Zeiten ungefähr 80.000 Menschen gearbeitet haben. Die rechnenden Energiefresser könnten also angezapft werden, um deren Abwärme in den Stadtteilen zu nutzen. Es gibt da schon erste Projekte, aber so ganz einfach ist das alles nicht. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau hat sich das genauer angesehen.
Er ragt am Rande des Bankenviertels in der Innenstadt von Frankfurt am Main in den Himmel. Der Turm der früheren Verwaltung der Europäischen Zentralbank, die vor einigen Jahren in einen Neubau gezogen ist. Wie ein Hotel hat hier im 7. Stock des Hochhauses nun ein Rechenzentrum Platz gefunden. Der Raum mit den schrankhohen Rechnern wird betrieben vom Dresdner Unternehmen Cloud & Heat, für das Stefan Reckling arbeitet.
Mit den Schränken, die Sie hinter mir sehen, wird das ganze Gebäude ganzjährig beheizt und mit Warmwasser versorgt.
So werden allein in der ehemaligen Zentrale der EZB jährlich rund 500 Tonnen CO2 eingespart. Doch dabei dürfe es nicht bleiben, betont Ingmar Kohl. Der Wirtschaftsingenieur leitet die sogenannte Stabsstelle Fernwärme der Mainova AG. Das Unternehmen ist einer der größten regionalen Energieversorger in Deutschland mit rund 1 Million Kundinnen und Kunden. Die Firma will die Abwärme von Rechenzentren künftig auch in größerem Umfang in seinem rund 300 Kilometer umfassenden Fernwärmenetz nutzen. Träger für die Abwärme ist das Kühlwasser der Rechenzentren, das sich durch die Abwärme aufheizt. Die Temperatur des etwa 30 Grad warmen Wassers muss jedoch erst auf mindestens 90 Grad erhöht werden. Ingmar Kohl.
Und das ist noch das Temperaturniveau, was wir in absehbarer Zeit brauchen. Diese Temperaturdifferenz muss jetzt überbrückt werden und da bieten sich tatsächlich Wärmepumpen an.
Die Wärmepumpen erwärmen das Wasser aus den Rechenzentren dann so, dass es mit 90 Grad oder mehr in die Fernwärmeleitungen geleitet werden kann, ohne dass es dort einen Temperaturverlust gibt. Die Wärmepumpen werden am besten mit Strom aus regenerativen Energien betrieben, so Ingmar Kohl.
Man kann ja aus einem Kilowatt Strom dann 3 oder teilweise 4, 5, 6 Kilowattstunden Wärme machen. Und dann, wenn das unter dem Einsatz von erneuerbarem Strom geschieht, ist das natürlich eine tolle Sache fürs Klima.
In der Region Frankfurt am Main stehen bereits rund 60 Rechenzentren. Das Potenzial für Abwärmenutzung ist also riesig. Ingmar Kohl vom kommunalen Energieversorger Mainova.
Wir haben die Abwärmepotenziale hier auch untersucht. Da gibt es übrigens auch eine sehr, sehr gute Basis hier von der Stadt Frankfurt mit dem Abwärmekataster.
Doch um das Abwärmepotenzial der Rechenzentren zu nutzen, muss von Luft- auf Wasserkühlung der Rechner umgestellt werden. Denn bei der Luftkühlung wird die erwärmte Luft in der Regel in die Außenluft abgegeben. Das erwärmte Wasser wiederum kann direkt zum Heizen von Räumen verwendet werden. Doch bei den Wasserkühlungen seien die Betreiber der Rechenzentren oft noch zögerlich, sagt Ingmar Kohl.
Wasser und Elektrizität passen nicht uneingeschränkt zueinander. Also das ist, deswegen kann ich das gar nicht verübeln.
Im Podcast Digitalgespräch der TU Darmstadt schildert jedoch Thomas Ludwig vom Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg, dass dort schon seit längerem Wasserkühlung eine wichtige Rolle auch beim Energiesparen spiele.
Früher hat man Rechner immer nur Luft gekühlt, aber Luftkühlung ist sehr, sehr ineffizient. Und bei dieser Flüssigkeitskühlung, bei dieser Hochtemperaturvariante sogar, da ist es uns erlaubt, dass wir mit bis zu 40 Grad Kühlflüssigkeit in diese Rechner hineingehen. Und dann kommt die Flüssigkeit vielleicht mit bis zu 50 Grad raus und wir müssen sie halt auf 40 Grad runterbringen. Und in Hamburg, hier bei uns am Dach, hatte es noch nie mehr als 38,5. Das heißt, wir können dieses Absenken der Temperatur passiv erreichen.
Die heiße Flüssigkeit werde einfach aufs Dach gepumpt. Die Umgebungsluft wird über langsam drehende Ventilatorenblätter herangeführt und damit werde das Wasser auf die vorgeschriebenen 40 Grad und weniger heruntergekühlt und laufe dann wieder in den Rechner rein, so Thomas Ludwig. Damit wird auch möglichst wenig Abwärme in die Umwelt abgegeben. Es entsteht beinahe ein geschlossener Kühlkreislauf, so Thomas Ludwig.
Auf diese Methode spart man sich die ansonsten sehr energiehungrigen Kühlanlagen. So eine Kühlanlage, um diese IT zu kühlen, die kann leicht nochmal 30-50% des Stromverbrauchs vom Rechner dazufügen, sodass man dann 1,3, 1,5 mal so hohe Stromkosten hat. Und bei dieser Hochtemperaturflüssigkeitskühlung, da ist der Zusatzaufwand für die Kühlung, der liegt so im Bereich 4% vielleicht.
Beim Rechenzentrum im ehemaligen EZB-Gebäude in der Frankfurter Innenstadt wird das warme Wasser jedoch nicht auf dem Dach gekühlt, sondern direkt im Hausinneren genutzt, um andere Büroetagen oder das Hotel mit Wärme zu versorgen. Auch eine gute Lösung, findet Ingmar Kohl von Mainova.
Wenn es lokale Möglichkeiten gibt, im Sinne der Energieeffizienz hier eigene Potenziale zu nutzen, dann kann das eigentlich nur sehr positiv dann als zusätzliche Maßnahme gewertet werden. Also ich würde sagen, das kann man immer machen. Wenn man es schafft, mit solchen Maßnahmen seine eigene Wärmeleistung zu reduzieren, dann ist das auch ein sehr, sehr positiver Beitrag für die Wärmewende hier in Frankfurt.
Ein paar Kilometer westlich der Frankfurter Innenstadt, immer noch im Stadtgebiet der Mainmetropole. Hier entsteht das Neubauquartier Westville, das mit der Abwärme aus einem benachbarten Rechenzentrum versorgt werden soll. Das Quartier umfasst 1300 Wohnungen für rund 3000 Menschen. In Skandinavien gibt es zwar Projekte solcher Größenordnungen schon, aber für Deutschland ist das Westville-Projekt bisher einmalig. Entwickelt wird es ebenfalls von der Mainova AG.
Durch den geplanten Einbezug der Abwärme von Rechenzentren in unseren Netzverbund,
sagt Heidi Göbel-Stahl. Die ist beim kommunalen Energieversorger als Vertriebsmanagerin für die Wärme zuständig. Ihr Kollege Ingmar Kohl unterstreicht noch einmal die Bedeutung dieses bundesweit bisher einmaligen Projektes für einen umweltschonenden Wärmemix in der Mainmetropole.
Man merkt einfach da, dass diese Verknüpfung, die dort eben entstanden ist zwischen Fernwärme auf der einen Seite und dann der Abwärme und den Wärmepumpen auf der anderen Seite, dass das hier die sinnvollste Maßnahme war an der Stelle.
Ein reines dezentrales Konzept wie im alten Hauptsitz der Europäischen Zentralbank oder beim Deutschen Klimarechenzentrum wäre im Frankfurter Neubaugebiet Westville nicht realisierbar gewesen, so Ingmar Kohl. Die Wärmewende in der Großstadt braucht aus seiner Sicht einen Ideen- und Technikmix.
Ludger Fittkau über das Projekt, die Abwärme von Hochleistungsrechnern in Wohnungen umzuleiten. Brandenburg ist derzeit das Bundesland mit Superlativen, die man dort allerdings lieber nicht hätte. In Brandenburg gibt es die meisten Waldbrände. In diesen Tagen wurde dort die höchste Waldbrandgefahrenstufe ausgerufen. Und dann gibt es in Brandenburg noch ein weiteres riesiges Problem. Das Bundesland hat den größten Anteil an munitionsbelastetem Gebiet in Deutschland. Auf 350.000 Hektar werden immer noch Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg und Hinterlassenschaften der sowjetischen Armee vermutet. Das sind mehr als 8% der Fläche Brandenburgs. Dieses Jahr gab es schon über 300 Brände und die Löscharbeiten gerade in diesen munitionsbelasteten Gebieten sind schwierig, weil Boden und Wälder ganz ausgetrocknet sind und Munition nicht leicht zu löschen ist. Nanna Brink war für uns auf dem Sportplatz der Gemeinde Russo, wo die Feuerwehr ihre Einsatzzentrale aufgebaut hat.
7 Uhr morgens nahe der Lieberoser Heide. 10 Einsatzwagen der örtlichen Feuerwehren rumpeln über den Schotterweg. Schichtwechsel. Feuerwehrleute mit schwarzem Staub im Gesicht und auf den schweren Uniformen lassen sich auf den Rasen fallen.
Wir haben bald Feierabend. Wann waren wir hier?
Von 22.
22 Uhr.
Anstrengend. Wenig Schlaf. Wir waren ja mit dem Tanklöschfahrzeug unterwegs die ganze Nacht.
Staub. Staub und wach bleiben, ja.
Seit Anfang des Sommers brennt der Wald in Brandenburg wie Zunder. Die Kiefernwälder sind durch mehrere trockene Jahre ausgedörrt und die abfallenden Nadeln am Boden wirken wie Brandbeschleuniger. Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel weiß manchmal gar nicht, zu welchem Brand er zuerst fahren soll. Man erwischt ihn nur am Telefon.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, das Moor brennt ja auf der vollen Fläche unten drunter. Auch wenn das jetzt keine offene Flamme mehr in der Sache ist. Aber das brennt nach unten jetzt. Es ist wahnsinnig heiß da drin. Also es glüht auf großer Fläche und das wird noch Tage dauern, bis man das in den Griff kriegt.
Und genau so passiert es. Aber nicht nur die Glutnester in den Böden machen den Feuerwehrleuten zu schaffen. Unter dem Waldboden liegt noch eine besondere Gefahr. Brandenburg weist den höchsten Anteil an munitionsbelasteten Böden in Deutschland auf, insbesondere entlang der Kampflinie der sowjetischen Armee im Frühjahr 1945. Hinzu kommen die vielen Truppenübungsplätze, auf denen die Rote Armee jahrzehntelang mit scharfer Munition geübt hat, auch auf dem Areal der Lieberoser Heide. Alltag für die Feuerwehrleute.
Ja, wir dürfen ja die Wehe nicht befahren, also nur unsere festen Wehe und ansonsten in den Wald dürfen wir ja nicht rennen. Wir sind hier in Brandenburg, da ist man soweit gewöhnt.
Wir haben halt in diesem gesamten Gebiet kampfmittelbelastete Flächen, also auch wirklich nicht nur Verdacht, sondern wirklich belastete Flächen. Die Wege, die wir haben, die sind beräumt durch Kampfmittel. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, mit der Brandbekämpfung eigentlich in diesem Gebiet hier tätig zu werden.
Sagt der Brandmeister für den Landkreis Dahme-Spreewald, Christian Liebe. Seine Augen sind gerötet vom Schlafentzug. In der Umkleidekabine des Sportplatzes, die jetzt als Einsatzzentrale dient, flackern Dutzende Bildschirme. Auf einem ist ein Wegesystem rund um die Lieberose Heide eingezeichnet. Ein anderer überträgt Bilder einer Drohne. Mit geübtem Blick zeichnet Kreisbrandmeister Liebe kleine Feuersymbole auf den Bildschirm. Glutnester, sagt er und runzelt die Stirn.
Hier müssen wir speziell auch mit den Hubschraubern von oben reingehen, um die Hitze aus dem Wald rauszunehmen. Die Hubschrauber haben so einen Wassersack, die ziehen sie sich aus dem See raus. Das sind 2000 Liter, was sie drin haben. Und die werden jetzt durch Koordinatoren, die am Boden sind, in Verbindung mit dem Hubschrauberpilot gezielt. Hier musst du es abwerfen, dass wir wirklich Wasser in die Fläche kriegen. Das ist die einzige Chance, die wir haben.
Eine teure Angelegenheit. Bis zu 3000 Euro kostet der Einsatz eines Hubschraubers pro Stunde. Mittlerweile finanziert das Land Brandenburg Hochleistungspumpen für die örtlichen Feuerwehren, um schnell genug Wasser aus speziell angelegten Brunnen holen zu können. Auch über den Einsatz eines unbemannten Löschfahrzeugs, das aussieht wie eine Schneeraupe, nur in grün, speziell für die Glutnester, wird nachgedacht. Über die würde sich Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel freuen, denn
ich glaube aber, die Flächen, wo sehr viel Munition ist, also Truppenübungsplätze und so weiter, ja, das wird halt noch lange dauern. Also das sind die Altlasten aus dem Krieg und damit müssen wir auch leben. Das ist eine Sisyphusarbeit, langwierig, sehr kostenintensiv, aber wir müssen es angehen.
Zündung in 3, 2, 1, Zündung!
Wir sind hier am großen Sprengplatz. Also das, was wir hier finden, wird hier vor Ort vernichtet. Und ja, es ist wie so vieles hier aus Sand. Sie werden aber sehen, es geht recht tief nach unten. Ja, die großen Bomben hinterlassen immer große Trichter.
Carina Burkhardt ist Projektingenieurin für Kampfmittelräumung. Gerade wurde eine 250-Kilo-Bombe aus den Beständen der sowjetischen Armee gesprengt. Burkhardts Arbeitsplatz gleicht einer Mondlandschaft. Sandhügel auf einer grauschwarzen Fläche, soweit das Auge reicht. Am Horizont ein paar kahle Baumreihen. Der Truppenübungsplatz Wittstock-Küritz-Ruppiner-Heide im Norden Brandenburgs wurde bis 2011 genutzt, erst von der Roten Armee, dann von der Bundeswehr. Jahrzehntelang hat die sowjetische Luftwaffe den Abwurf von scharfen Bomben geübt, weshalb das gesperrte Territorium auch Bombodrom genannt wird. Carina Burkhardt koordiniert die Beseitigung der Kampfmittel.
Die kommen von der Baustelle, die haben hier eine Mulde voller Schrott. Und zwar ist es nicht normaler Schrott, sondern Kampfmittelschrott, ganz viele Splitter. Die werden hier im Munitionslager eben sortiert. Und hier ist eine Verdachtsfläche, wo Streumunition vermutet wird. Und die arbeiten wir jetzt Stück für Stück ab. Da gibt es wenig Material. Es gibt natürlich Luftbilder, auch nicht so wahnsinnig viele. Ansonsten muss man eben schauen, was man findet.
Sie müssen also jetzt mit Hand hier rübergehen, oder?
Genau. Da würde jetzt was liegen.
Und da haben Sie den Spaten schon und dann gräbt man?
Genau, dann gräbt man ein kleines Loch und dann gucken wir mal, ob man es schon raus hat oder nicht.
Monty Neider steckt ein rotes Fähnchen in den Sand. Hier vermutet er eine größere Bombe. Sorgfältig bewegt er sich mit seiner Sonde über ein abgestecktes Planquadrat. Zusammen mit drei weiteren Firmen beseitigt der Munitionstruppführer der Firma Schollenberger die Kampfmittel auf dem Gelände. Laut Schätzungen sollen rund 1,5 Millionen Bomben und Granaten hier verschossen worden sein. Allein die oberflächliche Räumung des hochbelasteten Bombenabwurfplatzes wird Jahre dauern. Kostenpunkt 150 Millionen Euro.
Aber hier von der flächigen Belastung und der Intensität der militärischen Nutzung über so lange Zeit haben wir hier schon die Spitze des Eisberges in Brandenburg.
Mit seinem Jeep fährt Rainer Entrup regelmäßig die Fläche ab. Der Leiter des Bundesforstbetriebes Westbrandenburg ist so etwas wie der Hausmeister des Bombodroms. Er stapft durch das Heidekraut, den Blick auf den Boden gesenkt.
Da kommt er schon an, hier kommt der kleine Wald schon an, da sind die ersten kleinen Kiefern da. Wir können ja mal schauen, hier auf der Fläche, da dürfen wir ja drauf, hier ist ja kein Kampfmittel mehr drin. Das ist jetzt eine zweijährige Kiefer, das ist der Trieb von diesem Jahr und der ist 30 cm lang.
Das gesamte Areal des Bombodroms, rund 12.000 Hektar, wird wohl nie für die Öffentlichkeit freigegeben. Nur am Rande führt ein 13 Kilometer langer Sandweg um Teile des Geländes. Bislang sind Großbrände auf dem Bombodrom ausgeblieben. Bislang. Aber um die Waldbrandgefahr auf diesen hochbelasteten Flächen zu bannen, müssen zumindest geräumte Wege existieren.
Man will Brandschutzschneisen errichten. Das ist ja Thema jetzt aktuell bei diesen heißen Sommern, diesen Waldbrandereignissen und immer diesem Thema Munition. Und da sagt man, gut, dann brauchen wir Schneisen. Und wenn wir Schneisen brauchen, heißt das, dann muss man fahren können. Und wenn man fahren will, muss die Munition da vorher raus, sonst kann man nicht fahren. Das haben wir aber in Brandenburg zum Beispiel noch lange nicht an allen Stellen. Da haben wir noch Generationsaufgaben vor uns.
Nana Brink über die Waldbrände in Brandenburg. Die Terrorgruppe NSU beschäftigt die Politik immer noch. Von 2000 bis 2007 hat der nationalsozialistische Untergrund 10 Menschen ermordet, 43 Mordversuche begangen, 15 Raubüberfälle und 3 Sprengstoffanschläge. Und obwohl ein langer Gerichtsprozess unter anderem gegen die Überlebende des NSU-Trios, gegen Beate Zschäpe stattgefunden hat, ist immer noch vieles unklar, was zum Beispiel auch mögliche weitere Beteiligte und Verbündete angeht. In Bayern hatten mehrere Attentate und Morde stattgefunden und dort hat es bereits einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gegeben. Jetzt aber gibt es einen zweiten auf Betreiben der Grünen und der SPD im Bayerischen Landtag. Und auch die anderen Fraktionen wollen die Arbeit unterstützen, obwohl es Zweifel gibt, ob ein neuer Untersuchungsausschuss zur Aufklärung noch was leisten kann. Denn die Zeit ist knapp. Bis zum Herbst kommenden Jahres muss die Arbeit abgeschlossen sein. Dann ist Landtagswahl. Michael Watzke über sachverständige Zeugen und digitale Akten.
Wir sind der erste Untersuchungsausschuss Deutschlands, der auch Verschlusssachen digitalisiert bearbeitet, was es sehr erleichtert für uns.
Keine Aktenberge mehr wälzen muss Toni Schuball, Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses im Bayerischen Landtag. Der grüne Rechtsanwalt studiert die Akten online. Aber auch digitale Akten kann man nur lesen, wenn man sie bekommt. Gelöschte Akten, ob versehentlich oder absichtlich gelöscht, kann man nicht aufklären.
Wir müssten finden, was die Ermittlungsbehörden nicht gefunden haben oder nachweisen, dass sie es gefunden haben und nicht zur Anklage gebracht haben. Die Hoffnung haben wir.
Immer noch. Obwohl Harald Picker, der Präsident des Bayerischen Landeskriminalamtes, neulich vor dem Untersuchungsausschuss zugab, Zitat:
Im LKA-Archiv sind Daten zu rund 29.000 Personen gelöscht worden. Mindestens eine der Personen steht im Fokus der NSU-Untersuchungen. Die Löschung der Daten erfolgte versehentlich bei einem Software-Update, obwohl ein Löschmoratorium bestand.
Die Daten hätten also nicht gelöscht werden dürfen. Das Versehen passierte bereits letztes Jahr, wurde aber erst jetzt im Ausschuss bekannt. Es sind genau solche Vorkommnisse, die das Vertrauen der Hinterbliebenen in die Aufklärung des NSU-Komplexes untergraben. Yvonne Bulgaridis, die Ehefrau des in München vom NSU ermordeten Deutschgriechen Theodoros Bulgaridis, sagte dem Bayerischen Rundfunk:
Ich trage nicht mehr viel Hoffnung in mir, habe aufgrund dessen Erwartungen gen Null zurückgeschraubt. Negativ kann man mich nicht mehr überraschen.
Dabei ist es gerade das Ziel des Untersuchungsausschusses NSU 2 im Bayerischen Landtag, Antworten zu finden, zum Beispiel zum Taschenlampenattentat. Dieser Mordanschlag des NSU fand vor den 10 Morden statt, die im NSU-Prozess verhandelt wurden. Der türkischstämmige Kneipenbesitzer Mehmet O. aus Nürnberg hatte 2004 nur mit viel Glück die Explosion einer Rohrbombe überlebt, die der NSU als Taschenlampe getarnt und in der Kneipe Sonnenschein deponiert hatte. Als die Polizei eintraf, erlebte Mehmet O. das, was viele Hinterbliebene der Opfer des NSU beschrieben haben. Man glaubte ihm nicht.
Ich wurde halt immer wieder mal beschuldigt. Es wurden Leute befragt und die haben anstatt gefragt, ob da irgendwas aufgefallen ist, haben immer gefragt, wie war er, was für Geschäfte hat er gemacht. Also es wurde immer der Punkt auf mich oder auf meine Umgebung gekommen, dass ich so dargestellt wurde, dass ich als Schuldiger da bin. Nicht als Opfer, sondern als Schuldiger da bin.
Mehmet O. wird nach der Sommerpause möglicherweise im NSU-Untersuchungsausschuss als Zeuge aussagen. Erstmals. Noch steht die Zeugenliste nicht fest, aber der Ausschussvorsitzende Schuball sagt:
Wir werden jede Person laden, von der wir uns Aufklärung erhoffen.
Das wäre dann auch Mehmet O., der in seiner Kneipe auch Gäste beobachtet haben will, die zum Dunstkreis des NSU gehören. Für den Grünen Toni Schuball ist klar,
dass das Kerntrio mehrfach in Bayern war, insbesondere in Nürnberg, dass es da personelle, ganz enge Verbindungen gab. Und ja, man erkennt auch an den Tatorten in Nürnberg, dass es eine geografische Konzentration an einem Punkt gibt. Das ist wahrscheinlich kein Zufall, sondern das sind einfach Personen ansässig, die hier mit dem Trio zusammengearbeitet hat.
Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses haben bei mehreren Ortsterminen die Tatorte des NSU besucht. Darunter auch den Platz des Mordopfers Enver Şimşek, der an seinem Blumenstand erschossen wurde. Dieser Platz in Nürnberg heißt mittlerweile Enver Şimşek-Platz zu Ehren des Mordopfers, dessen Sohn Kerim findet, dass der NSU-Prozess in München kaum Antworten darauf gegeben hat, warum sein Vater sterben musste und wer außer Mundlos, Bönhardt und Schäpe noch dahinter steckte.
Wir müssen noch heute davon ausgehen, dass Mittäter frei rumlaufen. Der Prozess in München war eine große Enttäuschung. Am Urteilstag haben Nazis applaudiert, als das Gericht sein Urteil verkündet hat. In den 3000 Seiten des Urteils kommt mein Vater als Mensch nicht vor. Dass er ein Familienvater war, dass er Ehemann war, dass er 38 Jahre alt war, nichts steht über ihn. Darüber, welche Folgen die Tat für uns hatte, nichts.
Kann der zweite NSU-Untersuchungsausschuss in Bayern neue Antworten geben? Bisher sind nur Sachverständige aufgetreten, darunter Bundesanwalt Jochen Weingarten, der keine Anhaltspunkte dafür sieht, dass neben dem NSU-Trio andere Personen in die Auswahl von Tatorten oder Opfern eingebunden waren, dass also Helfer quasi Opfer vor Ort für das NSU-Trio ausgesucht hätten. Zitat:
Die Bundesanwaltschaft hat nach wie vor keine Belege dafür, dass der nationalsozialistische Untergrund bei seinen Morden und Anschlägen gezielte Hilfe vor Ort gehabt hätte, etwa aus rechtsextremen Szenen. Wir haben ein klares Kontaktbild der NSU-Terroristen erstellt. Das weist keine entsprechenden Kontakte auf.
Doch damit will sich der Ausschussvorsitzende Schuball nicht zufrieden geben. Er werde jeder Spur nachgehen, so der Grünen-Politiker.
Ich will das gar nicht an irgendwelchen Ergebnissen festmachen, dass man sagt, eine weitere Person ist verhaftet worden oder entdeckt worden, sondern unser Ziel und unsere Pflicht ist es, jede Frage so gut zu beantworten, wie es irgendwie möglich ist. Und wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um diese Fragen zu beantworten. Wenn wir am Schluss sagen können, wir haben alle Fragen beantwortet, soweit es möglich war, dann waren wir erfolgreich. Das hängt jetzt nicht nur an uns als Untersuchungsausschuss, sondern auch an den Ministerien.
Etwa am Bayerischen Innenministerium, dem das Landeskriminalamt nachgeordnet ist. jene Behörde, bei der versehentlich Akten gelöscht wurden, die nicht gelöscht werden durften. Dieser Fall könnte am Ende vor Gericht landen, denn Grüne, SPD und FDP haben mehrere Beweisanträge zu der Datenpanne gestellt. CSU und Freie Wähler haben das abgelehnt. Nach der Sommerpause muss der Bayerische Landtag über die Anträge abstimmen. Der Ausschussvorsitzende Schuball schließt nicht aus, vor den Bayerischen Verfassungsgerichtshof zu ziehen. Denn das Wichtigste, so Schuball, sei es, dass die Bürgerinnen und Bürger dem Staat mit all seinen Organen glauben, dass er aufklären will.
Also hier haben wir schon noch sehr, sehr viel zu leisten, dass wir als Staat, als staatliche Institutionen, wozu ja natürlich auch der Landtag gehört, wieder Vertrauen herstellen.
Michael Watzke über einen zweiten Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag, der den Terror des NSU weiter aufklären soll. Wir bleiben gleich noch beim Thema, aber gehen in den Osten. Auch in Mecklenburg-Vorpommern war das NSU-Trio Zschäpe, Bönhardt, Mundlos mit Helfern im Hintergrund aktiv. Auch hier gab es einen Untersuchungsausschuss im Landtag und jetzt einen zweiten. Der wurde im vergangenen Januar eingesetzt. Auch hier die Frage, was mehr kann man über diese Terrorgruppe und ihr Netzwerk herausfinden? Silke Hasselmann in Schwerin. Hat der erste Untersuchungsausschuss also ja nichts gebracht?
Das kann man so nicht sagen. Der hat Erkenntnisse gebracht, aber man hat hier gemeint, nach der Landtagswahl, die im vorigen Herbst stattgefunden hat, und da hat sich das Parlament auch ein bisschen anders zusammengesetzt als zuvor, während des ersten parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Also man kam zu dem Schluss, wir haben noch nicht alles aufgeklärt, wir wissen noch zu wenig und wir müssen weitermachen.
2004 hat der NSU in Rostock zugeschlagen, Mehmet Turgut wurde umgebracht. Außerdem gehen zwei Sparkassenüberfälle in Stralsund wohl zweifelsfrei auf das Konto der Rechtsterroristen. Welche Fragen sollen denn hier weiter verfolgt werden? Also wie will man weitermachen?
Also vielleicht erzähle ich ganz kurz, worum es damals vor allem ging. Mehmet Turgut gilt als das fünfte Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds NSU. Er war 25 Jahre alt, ein Kurde aus der Türkei, wohnte eigentlich in Hamburg und in Rostock hat er an jenem Februartag 2004 einen Kumpel besucht und ganz spontan das Aufsperren dessen Dönerladens übernommen. Und bis heute ist nicht völlig geklärt, das konnte weder das Gericht, das konnte auch der erste parlamentarische Untersuchungsausschuss hier in Mecklenburg-Vorpommern nicht tun. Was ist dann eigentlich kurz nach 10 Uhr passiert? Ein Polizeibeamter hat 2013 vor Gericht von einer Art Hinrichtung mit fast aufgesetzten Schüssen in Hals, Nacken und Kopf gesprochen. Die Rostocker Ermittlungsbehörde hat zunächst mal gesagt, und das ist ganz ähnlich wie das, was wir gerade aus Bayern gehört haben, es gibt keinen ausländerfeindlichen Hintergrund. Man ermittelte zunächst unter anderem in Richtung Drogen- und Clankriminalität. Man hat sogar Verwandte dieser Tat verdächtigt. Es ist dann alles ganz anders gekommen und der Rostocker SPD-Landtagsabgeordnete Ralf Mucher, der auch jetzt im zweiten parlamentarischen Untersuchungsausschuss sitzt, der sagt, wir wissen immer noch nicht, warum der NSU überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs gewesen ist, wie er die Opfer ausgewählt hat, wie sie ausgespäht wurden und welche Neonazi-Kreise in Mecklenburg-Vorpommern den NSU unterstützt haben, also auch in diesem Fall. Es sei unbekannt, warum die Sicherheitsbehörden so lange in die falsche Richtung ermittelt haben. Und das sind die Fragen, die jetzt auch wieder auf den Tisch kommen werden.
Und da stellt sich ja auch die Frage, wie kooperativ, also wie aussagewillig werden sie sein und waren sie bislang, die Zeugen, zum Beispiel vom Verfassungsschutz, vom Staatsschutz, vom Landes-, aber auch vom Bundeskriminalamt, aus dem Innenministerium und so weiter?
Naja, es folgt einem altbekannten Muster. Immer wenn es Untersuchungsausschüsse gibt, die sich mit sehr, sehr sicherheitssensiblen Themen befassen, mit Geheimdienstaktionen, dann sind die Zeugen aus diesen Kreisen doch ausgesprochen wortkarg. Sie haben im Zweifel eine schlechte oder gar keine Erinnerung. Es gibt durchaus oder gab durchaus im ersten Ausschuss natürlich Unterlagen, die vom Innenministerium, dem Zuständigen, beigeliefert worden sind. Aber viele Akten sind entweder gar nicht oder verzögert geliefert worden und wenn, dann sehr stark geschwärzt. Das ist ein Phänomen, was man auch in Schwerin erlebt hat. Und was der zweite Parlamentarische Untersuchungsausschuss getan hat, er hat sich einen Ermittlungsbeauftragten Sachverständigen organisiert. Das ist Professor Bernd von Heinschel-Heineck. Der war viele Jahre lang Vorsitzender Richter am Landgericht München. Und vor allem war er ab 2012 Sonderermittler in den NSU-Ausschüssen des Bundestages sowie auch später in den Landtagen von Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Und das sagt uns, dieser Mann ist sehr, sehr erfahren. Der weiß, wie man auch mit solchen Behörden, mit bestimmten Vernebelungstaktiken umgeht, wie man Akten beiziehen kann. Und das erhoffen sich die Abgeordneten im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss hier im Schweriner Landtag natürlich auch von ihm.
Das heißt, der Untersuchungsauftrag ist noch mal erweitert worden, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Welche weiteren Aspekte gibt es da, für die sich die Ausschussmitglieder interessieren?
Ja, dieser Ausschuss soll sozusagen mit der Netzwerkstruktur des nationalsozialistischen Untergrunds, auch dessen Verbindung mit anderen rechtsradikalen Gruppierungen in den Blick nehmen. Also wir reden über Old School Society, über Combat 18, über Baltic Corps und auch über Nordkreuz. Letztere eine Chatgruppe bei WhatsApp mit Mitgliedern, die mal Polizeibeamte in Mecklenburg-Vorpommern gewesen sind zu ihrer aktiven Zeit oder gerade außer Dienst gestellt worden waren, aber die dort mitgemacht haben. Und da hat es in vergangenen Jahren staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegeben, weil man gesagt hat, also in diesen Chatgruppen, da sind Dinge gesagt worden und geschrieben worden, die die Grenze hin zum rechtsextrem auf jeden Fall überschreiten, vielleicht sogar rechtsterroristisch sein könnten. Also da wird einerseits noch ermittelt und der Parlamentarische Untersuchungsausschuss will sich diesen Punkt ganz genau anschauen. Und der Auftrag geht auch in die Richtung dessen, was wir aus Bayern gehört haben, deutlich darüber hinaus, was zum Beispiel die Landesparlamente in Baden-Württemberg, Thüringen oder Sachsen für ihre Zweitauflage der NSU-Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse formuliert haben. Das ist etwas, was hier ganz wichtig ist, inwiefern und wie haben Sicherheitsbehörden, also staatliche Behörden, möglicherweise die Bandenbildung begleitet, unterstützt, stabilisiert.
Unsere DLF-Korrespondentin Silke Hasselmann zum zweiten NSU-Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank. Stuttgart 21 ist ein Bauprojekt, das die ganze Bundesrepublik kennt, wegen des großen Widerstandes, wegen eines Schlichtungsversuches, der beim Sender Phoenix sehr hohe Einschaltquoten hatte, wegen einer Volksabstimmung, die ein Lehrstück direkter Demokratie war. Aber trotzdem gibt es weiterhin Kritik an dem Mammut-Bahnhofsprojekt, das wie alle großen Bauvorhaben ja viel teurer geworden ist als ursprünglich geplant. Also 1995 war mal die Rede von 5 Milliarden Mark, also von ca. 2,6 Milliarden Euro. Jetzt belaufen sich die Rechnungen auf über 8 Milliarden Euro. Und nun soll es sogar noch teurer werden. Im Zuge von Stuttgart 21 ist ein weiterer Tunnel geplant. Und das bedeutet für die Gäubahnstrecke Richtung Schweiz eine jahrelange Unterbrechung. Viele Pendler wären davon betroffen. Die Sorge besteht, dass diese Pendler dem Bahnfahren endgültig den Rücken kehren und wieder das Auto benutzen. Aber der Tunnel soll letztendlich dem Deutschlandtakt entscheidende Minuten bringen. Das erklärt Ihnen gleich Katharina Thoms, nachdem die Kritiker zu Wort gekommen sind.
Der Protest gegen Stuttgart 21, besonders viele Menschen zieht er nicht mehr auf die Straße. Ein paar Dutzend von ihnen protestieren Anfang dieser Woche gegen ein neues Teilprojekt. Ein weiterer, inzwischen zweiter Tunnel für die Bahn am Stuttgarter Flughafen. Dieter Reicherter vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21.
Das ist völlig unsinnig und auch klimapolitisch natürlich schädlich, jetzt diese Bestandsstrecke einfach aufzugeben und dann neu zu bauen mit riesigen Mengen von Beton und Stahl und CO2 ausstoßen und Milliarden, was das kostet.
Gemeint ist die sogenannte Gäubahnstrecke, 150 Kilometer Schiene, eine wichtige Strecke von der Schweizer Grenze im Süden Baden-Württembergs bis nach Stuttgart. Für den Bau des jetzt geplanten neuen Tunnels muss die Strecke für einige Zeit unterbrochen werden. Das kritisieren auch mehrere Umwelt- und Verkehrsverbände und Kommunalpolitiker aus den angrenzenden Orten. Wer aus Zürich, Singen oder dem Nordschwarzwald demnächst zum Stuttgarter Hauptbahnhof will, der kann das nicht mehr einfach auf dem direkten Weg, sondern muss im Süden von Stuttgart in die S-Bahn umsteigen. Für Dieter Reicherter vom Aktionsbündnis ein Desaster.
Es gibt ja sehr viele Menschen, die auf der Gäubahnstrecke fahren, auch viele Berufspendler. Und die wollen ja möglichst schnell und bequem an ihr Ziel kommen. Und wenn man jetzt die Gäubahnstrecke nimmt, wenn eben jemand direkt ins Stadtzentrum Stuttgart will oder vom Hauptbahnhof aus weiterfahren muss mit einer anderen Zugverbindung, der wird auf Dauer dann der Bahn nicht die Treue halten, sondern aufs Auto umsteigen.
Die Projektpartner von Stuttgart 21 und auch der Bund sehen dagegen die Zukunft in diesem Tunnelprojekt. Und während auf der Straße lautstark vor dem Gebäude des Regionalverbands Stuttgart protestiert wird, zücken die Vertreter von Stuttgart 21 ein Stockwerk höher ihre Stifte. Die Bahn, Stadt und Region Stuttgart, der Flughafenbetreiber und das Land Baden-Württemberg unterzeichnen ihre Absichtserklärung. Sie wollen sich mit rund 270 Millionen Euro beteiligen am Bau des neuen Pfaffensteigtunnels. Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen.
Das ist eine deutliche Verbesserung im Sinne von Einbindung in den Deutschlandtakt. Und man könnte auch so sagen, mit diesen Beschlüssen machen wir das Projekt Stuttgart 21 zukunftsfähiger, leistungsstärker.
Die Zustimmung des grünen Politikers nicht selbstverständlich. Die Idee zum Pfaffensteigtunnel kommt noch von der alten CDU-geführten Bundesregierung. Bisher sollte beim Projekt Stuttgart 21 die Gäubahn oberirdisch über den Flughafen geleitet werden und dann weiterfahren zum neuen Tiefbahnhof. Jetzt, mit dem Tunnel, soll die Fahrt nicht nur kürzer werden, es wird auch versprochen, dass die gesamte Strecke auf 150 Kilometern möglichst auf zwei Gleise ausgebaut wird, um Zeit reinzuholen.
Wir sagen ja zum Pfaffensteigtunnel als neue Möglichkeit von Stuttgart 21 in den Deutschlandtakt zu kommen.
Der Deutschlandtakt. Zentraler Bestandteil aller Stuttgart 21-Planungen. Er soll die großen Städte in Deutschland in einem Halbstundentakt miteinander verbinden. Damit in Zukunft alle Anschlüsse passen, soll sich jedes Bahnbauprojekt danach richten. Der Tunnelbau jetzt soll 7 Jahre dauern und 4 Minuten Zeitersparnis bringen. Sie könnten entscheidend sein, betont der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium und FDP-Politiker Michael Theurer diese Woche.
Es soll nach dem Deutschlandtakt eben in Zukunft erst der Fahrplan gemacht werden und dann die Infrastruktur auf den Fahrplan angepasst werden, sodass die Anschlüsse auch erreicht werden. Das heißt also, manchmal sind 4 Minuten, die man gewinnt auf einer Strecke, von entscheidender Bedeutung, um überhaupt den Taktfahrplan funktionsfähig zu machen.
So pünktlich sein wie die Schweiz, aus der die Züge kommen. Das ist das Ziel. Für einen stolzen Preis. 1 Milliarde Euro soll der neue Pfaffensteigtunnel kosten. Mindestens. Bahnsprecher Olaf Drescher.
Hängt doch ein bisschen davon ab, ob wir wirklich 2026 starten können. Da gibt es aber so ein paar Risiken, weil die Preise dadurch ein bisschen der Fall galoppieren. Und da gibt es einen gewissen Ansatz, den wir momentan unterstellt haben, ob der so am Ende des Tages eintritt. Wissen wir zu dem Zeitpunkt, deswegen kann ich Ihnen auch nur nicht sagen, wie der Tunnel, wie teuer er am Ende sein wird.
Wie beim großen Stuttgarter Bahnprojekt sind auch hier Preissteigerungen möglich. Stuttgart 21 sollte vor 25 Jahren rund 2,5 Milliarden Euro kosten. Inzwischen sind es mehr als 9 Milliarden Euro. Bevor der Pfaffensteigtunnel den Deutschlandtakt ermöglicht und damit eine Zeitersparnis von 4 Minuten bringt, wird die Strecke künftig erstmal viel länger dauern als jetzt Und das für eine lange Zeit. Denn für den Bau des Tunnels in Richtung Stuttgarter Flughafen muss die Gäubahn tatsächlich unterbrochen werden. Thorsten Krenz von der Deutschen Bahn.
Bis 2026 wollen wir mit den Baumaßnahmen beginnen. Und wir wollen den Pfaffensteigtunnel voraussichtlich Ende 2032 in Betrieb nehmen. Und wir haben uns alle gemeinsam darauf verständigt, dass wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass das auch möglich ist.
Wer von der Schweizer Grenze kommt oder aus dem Nordschwarzwald, muss deshalb in 3 Jahren weit vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof in die S-Bahn umsteigen. Staatssekretär Michael Theurer.
Ich halte diese Unterbrechung über mehrere Jahre für die Fahrgäste für hochproblematisch. Wir arbeiten mit Hochdruck an Lösungen.
Teil der Lösung soll schon sein, für das nervige Umsteigen im Süden von Stuttgart nicht mehr die befürchteten 10 Jahre anpeilen, sondern für Fernverkehrszüge nur noch insgesamt 7 Jahre und für Regionalzüge sogar nur 2 Jahre. Dann sollen zumindest alle Regionalzüge wieder in die Stuttgarter City fahren können. Dort heißt die Strecke Panoramabahn, weil sie einmal quer durch die City fährt. Für den Erhalt hatte sich besonders Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen eingesetzt. Für ihn ein Erfolg.
Wir haben heute mit unseren Beschlüssen auch eine klare Position zur Panoramabahn gefasst. Die Panoramabahn, so will ich sagen, ist gerettet. Es wird weitergehen. Ab 2025, wenn die Deutsche Bahn aussteigt, wird es einen Weiterbetrieb geben als eine nicht bundeseigene Eisenbahn. Die Organisationsstruktur werden wir noch finden.
Auch das kein unkompliziertes Unterfangen. Denn die Panoramabahn fährt über Gleise, die eigentlich weg sollen. Für den Stuttgarter Tiefbahnhof sollen ja alle oberirdischen Gleise in Stuttgart unter der Erde verschwinden. Das Gelände mit den Gleisen gehört auch schon längst der Stadt Stuttgart. Sie will dort Wohnungen bauen. Doch voraussichtlich werden nun 2 Gleise erstmal bleiben. Wie eine langfristige Lösung aussehen kann, Bahnsprecher Thorsten Krenz.
Es soll jetzt einen Faktencheck geben. Den Fakten tragen zur Versachlichung der Debatte bei. Und darum geht es ja, dass wir am Ende vielleicht auch etwas die Emotion aus der Debatte rausnehmen können.
Im Faktencheck sollen auch alle offenen Fragen der Städte entlang der Gäubahnstrecke geklärt werden. Und davon gibt es viele. Klar ist aber jetzt schon, solange die Gäubahn noch nicht durch den neuen Pfaffensteigtunnel fährt, kann sie auch nicht mehr direkt in den neuen Stuttgarter Hauptbahnhof fahren. Für einen 2-stelligen Millionenbetrag will das Land Baden-Württemberg deshalb nochmal einen Halt bauen. Im Norden von Stuttgart. Näher dran am Hauptbahnhof. Die Kritiker rechnen fest damit, dass trotzdem Fahrgäste verloren gehen. Und sie würden das Geld für das Projekt lieber in den Schienenausbau an anderer Stelle stecken.
Sie planen unnötige Betontunnel. Das dürfen wir nicht zulassen.
Die ersten Schritte zum langen Ausbau der Gäubahn sind nun aber besiegelt.
Katharina Thoms über neue Tunnelpläne für Stuttgart 21. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat für Sie Kollegin Heidrun Wimmersberg ausgesucht. Mein Name ist Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.